Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Europameisterschaft im eigenen Land hat begonnen und der Auftakt ist geschafft. Und damit herzlich willkommen zu Folge 223 von On The Pitch, der Sportpodcast, die dritte Folge in dieser Woche. Und damit auch mal wieder einen wunderbaren guten Morgen an David. Ja, die erste deutsche Partie ist zu Ende. Wie ist es dir ergangen?
Ja, hallo Benny, ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Wir beginnen mal eine lose Folge von Sonderepisoden zu dieser UEFA Euro 2024 an diesem Samstagmorgen direkt nach dem Eröffnungsspiel. Deutschland gegen Schottland, vielleicht die harten Fakten vorneweg, das gehört zum guten Ton. Die meisten von euch werden es natürlich mitbekommen haben. Es gibt noch keine TV-Quoten, Stand jetzt, aber wir nehmen auch einfach viel zu früh auf an diesem Samstagmorgen. Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz per Elfmeter, Niklas Füllkrug und dann ausgerechnet auch noch Emre Can treffen zum 5:1 für die deutsche Mannschaft gegen Schottland. Antonio Rüdiger unterläuft noch ein Eigentor, ja, das dann zugunsten der Schotten gezählt wird, die seit der 44. Minute zudem in Unterzahl waren. Vorneweg natürlich ein grandioses Fußballfest, das sich ja angebahnt hat über viele Tage in München. Du hast ja die Vorhut so ein bisschen mitbekommen, Benny, und dann natürlich gestern Abend gemündet ist in einem Sieg, der, und das hast du mir vor der Aufnahme schon verraten, vielleicht fast zwei Tore zu groß oder zu hoch ausgefallen ist für die deutsche Fußball-Euphorie.
Ja, ich glaube, was man natürlich erstmal konstatieren muss, ist, dass das natürlich trotzdem ein absoluter Traumstart ist. 5:1 hat man direkt einen sehr defensiv eingestellten Gegner geschlagen und hat das Spiel ja schon früh entschieden, in den ersten 20 Minuten, indem man da schon zwei Tore schießt. Das war, glaube ich, der wichtigste Faktor, dass es eben zu einem frühen Tor kam, was es ja auch kam nach, ich glaube, gut 10 Minuten. Durch Florian Wirtz und dann eben noch durch Jamal Musiala in der 19. Minute, der übrigens jetzt der jüngste, Florian Wirtz ist, glaube ich, jetzt der jüngste EM-Torschütze aller Zeiten. Kann natürlich im Laufe des Turniers zum Beispiel von Jamal aus Spanien noch torpediert werden, aber dennoch eine tolle Geschichte. Ja, du hast es schon angesprochen, die Schotten sind natürlich mit ordentlich Euphorie angereist, haben das ja richtig, zelebriert, wie sie da mit Dudelsäcken über den Marienplatz gezogen sind. Es gab auch kein Public Viewing auf dem Marienplatz, weil da so viele Menschen waren. Im Olympiapark wurden keine Menschen mehr reingelassen, weil alles so voll war. Also man merkt schon auch, dass eine gewisse Euphorie auf beiden Seiten in diesem Spiel im Vorhinein da war. Aber du sagtest es schon, dass das Spiel dann am Ende 5:1 ausgeht. Du hast ja auch schon den lieben Marcel zitiert, dass er jetzt schon glaubt, dass wir Europameister werden. Ich habe da so eine leise Vorahnung, dass genau dieser Schluss aus diesem Spiel nach hinten losgehen kann.
Also im Endeffekt ist es ja genau das, was wir nach einem deutschen Auftaktsieg bei der Vier-Schanzentournee und dem daraus resultierenden Hype ja immer sagen, nur halt in viel größerem Maßstab, weil eben diesmal wirklich alle hingucken. Ich habe gestern so ein Public-Viewing-Erlebnis hier bei uns in der Heimat mitgemacht. Es ist ja schon einfach ein komplett anderes Erlebnis, einfach Fußball zu gucken mit Leuten, die sonst so keinen Fußball gucken. Da wird hinter einem debattiert, ob das damals gegen Brasilien jetzt ein 6:0 oder ein 7:1 war, wie viele man von der Mannschaft überhaupt kennt, die da auf dem Rasen steht, ob man das aushält, das ganze Turnier ist eine andere Frage, da werde ich mich wahrscheinlich doch wieder in mein Nerdcap-Büffchen zurückziehen. Aber insgesamt ist diese Begeisterung einfach toll zu sehen, sowohl natürlich auf Seiten der deutschen Fans, aber vor allem, das muss man herausheben, bei den schottischen Fans. Die Hymne 3-4 Mal angestimmt während des Spiels, auch obwohl man zurückliegt, das erinnert mich natürlich, ich weiß nicht, ob es die irischen Fans waren, 2012 oder 2016, da hat irgendwie auch eine Mannschaft mal ewig weit zurückgelegen und Tom Bartels hat einfach mal eine Viertelstunde nichts gesagt, um einfach diese Gästefans rüberkommen zu lassen. Und in welcher Lautstärke die gestern auch schon die Hymne vor dem Spiel gesungen haben, das war mit mein emotionales Highlight zusammen mit der Geste von Heidi Beckenbauer. Gruß gen Himmel beim Aufstellen des EM-Pokals vor dem Spiel. Das fand ich auch eine sehr, sehr große Geste, um mal vielleicht auch so ein bisschen auf den Rand oder das Drumherum dieses Eröffnungsspiels zu sprechen zu kommen.
Ja, definitiv. Das war auf jeden Fall auch nochmal ein emotionaler Moment im Vorhinein. Ich bin auch sehr überrascht gewesen, wie freundlich das alles zwischen den beiden Fangruppen ablief. Die Schotten, die ja im Vorhinein schon sehr viel Tabula Rasa gemacht haben, die aber Deutschland auch gefeiert haben im Vorhinein. Da gibt's ja auch Bilder, wie sie deutsche Fangesänge anstimmen und so weiter. Das waren auch echt freundschaftliche und tolle Bilder, die man sich bei so einer Europameisterschaft auch wünscht.
Aber eine Sache haben wir nicht gehört, oder? Hast du was von Pyrotechnik mitbekommen? Das Einzige war natürlich ein bisschen so bei dieser Eröffnungszeremonie. Da habe ich so für mich vor mich hingesungen, so in mich rein, Pyrotechnik. Aber so während des Spiels ist da nicht viel passiert, oder?
Ja, das stimmt. War auch überrascht. Ich hätte es mir durchaus vorstellen können, dass da auch mal ein Gesang angestimmt würde, aber im Stadion war das leider nicht möglich. Lass uns auch noch mal ganz kurz aufs Spielerische gucken, oder?
Unbedingt, gerne.
Bevor wir jetzt hier sehr, sehr oft das Spiel umkreisen, aber nicht tief reingehen. Du hast ja schon die Torschützen erwähnt. Was mich erstens freut, ist, dass die beiden Youngster, auf denen, glaube ich, vor dem Turnier sowieso schon sehr viel Druck lag, direkt sich belohnen konnten mit jeweils einem Tor. Gerade Musiala, der in Katar bei der Weltmeisterschaft einige Dinger liegen lassen hat. Das freut mich sehr, dass er da jetzt sein erstes Tor gemacht hat bei einem großen Turnier. Wer sticht da so für dich so richtig raus? Also wer war für dich vielleicht heute oder gestern der Mann oder die Spieler, die dich am meisten überzeugt haben?
Also das Zusammenspiel so in den Nahaufnahmen zwischen Jonathan Tah und Antonio Rüdiger gefällt mir gut, auch wenn die natürlich jetzt noch nicht perfekt eingespielt sind. Die hatten das jetzt für den Fall des Schottland-Spiels einigermaßen gut unter Kontrolle, auch wenn man natürlich sagen muss, dass da eigentlich nicht viel auf sie zukam. Wer hat mir noch gut gefallen? Also natürlich Florian Wirtz und Jamal Musiala, die ein überragendes Plus an Kreativität ins deutsche Spiel bringen, aber vor allem muss ich Jamal Musiala herausheben, was der gestern Abend mit dem Ball fabriziert hat. Das ist einfach nur geisteskrank an manchen Stellen. Das kann man sich einfach nicht oft genug angucken und ja, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das bringt das deutsche Spiel enorm nach vorne. Dann ist jetzt auch einfach mal gerade in der zweiten Hälfte viele Wartereien gewesen, um den Abschluss mal zu suchen. Maxi Mittelstädt hat es zweimal versucht aus der identischen Position. Und das waren ja immer solche Distanzschussversuche, wo der Ball kurz vorher aufgetutscht ist. Dann hat er sich so eklig weggedreht, dass man ihn nicht gescheit aufs Tor bringen kann. Oder die eine Szene, als Sané irgendwie rechts vom Tor versucht, den mit links aufs Tor zu bringen. Entweder fällt er über sein eigenes Standbein oder der bringt den Ball halt nur halbherzig aufs Tor. Er hat sich für die zweite Variante entschieden. Da ist natürlich das Geschrei beim Public View natürlich wieder groß. Warum bringt denn der nicht den besser aufs Tor? Aber ganz ehrlich, also entweder bricht er sich irgendwie beide Beine dabei oder es kommt jetzt das bei rum, was bei rumgekommen ist. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, dass Gündogan mir nicht so ganz gut gefallen hat. Viele Pässe irgendwie ins Nichts gingen. Die Bewegung vor dem 2-0 natürlich überragend ist, aber ich glaube, das Gündogan-Thema wird uns noch weiterhin begleiten. Andrich kam mir so ein bisschen wie der Terror-Libero vor. Deswegen auch konsequent richtig zur Halbzeit runtergenommen, finde ich.
Gut, das lag auch an der Gelbe. Also.
Ja, genau, die er sich da dann auch verdient abgeholt hat. Und dass Emre Can am Ende ein Tor schießt, das ist halt der Wahnsinn. Also wir haben vorher in einer anderen Runde noch liebe Grüße an Nico Mannstein vom Kommentatorenblock. Der hat getippt, der als letzter Nominierte kriegt auch keine Spielminute bei der EM. Was ist passiert? Er ist eingewechselt und trifft auch direkt. So kann es dann manchmal auch kommen. Wer hat bei dir gute Noten bekommen und nicht so gute?
Also ich muss dir tatsächlich sogar bei Gündogan widersprechen. Ich habe da auch extra noch mal nach einer Statistik gesucht, weil mir aufgefallen ist, also klar, ein, zwei wichtige Pässe kamen da nicht an. Aber am Ende hatte der Mann eine 91-prozentige Passquote.
Die ganze Mannschaft übrigens 94 und das ist echt krass.
Das ist Wahnsinn, genau. Ja, das war wirklich schnelle, kurze Pässe. Wer mir sehr gut gefallen hat, das hat sich auch schon früh angebahnt, ist Toni Kroos. Da hat er auch das erste Tor direkt durch den Diagonalball auf rechts eingeleitet. Beim zweiten Tor den Steckpass gespielt. Das waren natürlich zwei indirekte Vorlagen, weil danach der Pass noch kam. Aber das ist eben der Toni Kroos, den wir brauchen, ne? Zum Kettenüberspielen. Das hat man in den Anfangsminuten besonders stark gesehen, wie die Schotten damit gar nicht klarkommen, mit diesem unfassbar starken Toni Kroos mit den langen Bällen. Ja, sonst Bälleverteiler. Havertz hat mir dafür, dass ich eigentlich lieber einen Mittelstürmer sehen würde, eigentlich auch gar nicht so schlecht gefallen. Musiala Wirtz hast du schon angesprochen. Und sonst hätte ich gesagt, ja, Mittelstädt war ein bisschen unglücklich, würde ich aber auch noch nicht zu hoch bewerten, die Schwächephase. Und wer mir als Einwechselspieler überhaupt nicht gefallen war, gefallen hat, war Leroy Sané, der auf rechts sehr unkreativ agierte, keinmal so richtig mal durchkam. Oft ging der Pass direkt weiter und da wurde wenig auch individuell versucht. Das, ja, da hat sich was angeschlossen an die Saison, das kann man, glaube ich, sagen.
Ein Schuss, der direkt auf den Torwart ging.
Genau.
Aber das war so die einzige Szene noch, die dann.
Das war ja fast schon Rückpass. Da wurde bei uns schon Rückpass gerufen, als er die Chance wirklich versemmelt hat.
Genau, es gab ja einmal die, wo er über seinen Standbein fallen würde. Das genau. ist das, was ich vorhin meinte. Und dann nochmal einen, wo er direkt auf den Torwart zielt. Ja. Aber genau, ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mich auf Gündogan auch einfach ein bisschen zu sehr eingeschossen die letzten Tage. bei Sané gibt sicherlich die Situation, wo er reinkommt. Ich meine, der hat jetzt auch keine einfachen Monate hinter sich. Ich habe mich so sehr, sehr gefreut darüber, was Niklas Füllkrug da gestern Abend gezimmert hat. Rundrum wurde schon debattiert um mich gestern. Ja, kommt der jetzt noch rein, obwohl wir so weit vorne liegen? Ich habe ja eigentlich gesagt, okay, höchstens aus Rotationsgründen, nicht weil wir das Tor brauchen, aber wie der den am Ende dann noch da reinzimmert, das ist natürlich auch wieder typisch Niklas Füllkrug. Genau, das ist das, was du dir natürlich von Beginn an wünschst, oder wie? Verstehe ich dich da?
Ich sag mal so, ich bin jedes Mal wieder nach einem Joker-Tor von Lücke positiv überrascht von ihm als Spielertyp, weil ich finde auch bei der letzten Weltmeisterschaft, da hat er ja auch seine Butze gemacht als Joker, weil er auch nicht von Anfang an gespielt hat am Anfang, da wurde auch auf Havertz, glaube ich, gesetzt und er nimmt diese Situation aber trotzdem an und macht trotzdem seine Buden und ich bin Fan vom klassischen Mittelstürmer, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade weil es zu solchen Aktionen eben auch mal kommt. Also wie der das Ding da oben rechts einschweißt, das geht ja gar nicht perfekter. Da darfst du in dieser Situation auch nicht denken, da musst du einfach nur agieren. Und das sah wirklich richtig geil aus. Und das ist mir aber generell positiv aufgefallen bei diesen 5:1. Die deutsche Nationalmannschaft hat ja lange Zeit ausgezeichnet, die Tore ins Tor hereintragen zu müssen. Und wir haben heute oder gestern viel aus der Distanz gesehen. Viele, viele gute Versuche, auch mal aus dem Rückraum. Auch das Tor ja von Wirtz zum 1-0 war ja aus dem Rückraum. Füllkrug und so weiter. Also wenig aus dem Strafraum, sondern auch einfach mal draufgezimmert, wenn man in der guten Position war. Ja, auch Can dann später noch. Und das sehe ich als großen Fortschritt, weil wir die Spielertypen dafür haben.
Wenn man jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen zurückdreht, die Zeit so kurz vor der Halbzeit, die halbe Nation bangt, ob der Kapitän sich vielleicht im ersten Spiel des Turniers schon schwer verletzt, da würde mich dein Eindruck interessieren. Dann habe ich mich gefragt, okay, ja, ist der Elfmeter am Ende berechtigt, ist die rote Karte berechtigt? Ich denke, beides ist vollkommen in Ordnung, er springt ihm irgendwie direkt in den Knöchel rein, auch wenn er mit einem Fuß irgendwie den Ball berührt, aber das geht schon klar. Aber ich habe auch die Stimme gehört, okay, wenn das nicht passiert und der Elfmeter im Zweifel nicht reingeht, ist die einzige schottische Druckphase, die wir gesehen haben, leider Gottes, und das hat mich negativ überrascht, ja, die nach dem Halbzeitpfiff. Also 5 Minuten haben die versucht, Fußball zu spielen. Ansonsten muss man auch sagen, Schottland hat mich gnadenlos enttäuscht. Ihr habt natürlich alle unsere Vorschau gehört und da haben wir eigentlich Schottland und ich erinnere daran, dass Manu Thiele die auf Gruppenplatz 2 getippt hat. Schon irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Also zum einen die Frage, wäre das Spiel anders gelaufen, wenn das nach der Halbzeit ein bisschen hätte umgemünzt werden können, diese kleine Druckphase? Und was war bei den Schotten eigentlich los?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass das ein Elfmeter war grundsätzlich, da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber diskutieren, ob Elfmeter und Rot, das ist eine Diskussion wert, aber muss ich jetzt auch nicht aufwärmen. Was passiert, wenn das Tor nicht fällt? Ich glaube, das wäre relativ egal gewesen. Also Deutschland musste nicht mehr irgendwie und Schottland konnte dann zu 10 nicht mehr. Ich meine, am Ende hatten sie ihre Druckphase, in denen sie ein bisschen mehr Ballbesitz hatten. Aber zu einer großen Chance kam es ja trotzdem nicht. Selbst das Tor als einziger Torschuss war ja am Ende dieser Ping-Pong-Ball, den Rüdiger unglücklich ins eigene Tor abfälscht. Es gab ja keinen richtigen effektiven Torschuss der Schotten. Dementsprechend ja, sehe ich jetzt diese Drangphase trotzdem irgendwie nicht. Am Ende hat ja Deutschland über das gesamte Spiel trotzdem 73% Ballbesitz gehabt, wenn ich mich nicht irre. Also das ist schon eine große Dominanz. Es war dann einfach auch nicht mehr nötig in der zweiten Halbzeit. Dann wurde auch ein paar Mal gewechselt. Pascal Groß kam rein. Der kam ja schon zur Halbzeit für Andrich, genau. Und ja, ich glaube, ich würde das jetzt nicht zu hoch bewerten. Natürlich, das habe ich aber auch schon in der Bundesliga-Saison mehrfach gesehen, dass Vereine doch auch Probleme hatten, in Überzahl dann auch effektiv zu sein. Gut, dass wir es aber nicht sein mussten, weil wir schon 3 Tore in der ersten Halbzeit gemacht haben.
Ja, und dann kann man sich eben auch mal nicht nehmen lassen, alle Torschützen auszuwechseln. Thomas Müller, ich glaube, Nationalspiel Nummer 130. Bin ich mir gerade unsicher zu schenken. Also auch das ist natürlich
ja
auch einfach das richtige Signal, sowohl an die Bank als auch an die Menschen im Land, oder?
Ja, absolut. Genau, ist 130. Ich meine, du hast ja auch gesehen beim Wechsel von Thomas Müller, das Stadion hat ja auch Thomas Müller-Gesänge angestimmt. Ist nochmal ein tolles Zeichen und warum auch nicht. Ich bin aber mal gespannt, wenn ich so die Wechsel sehe. Das sind ja alles auch klassische Wechsel von Spielern, die schon jahrelang in der Nationalmannschaft waren, bis auf Pascal Groß, fair. Aber wie viel Spieleinsatz in dieser Europameisterschaft auch ein Undav oder ein Bayer oder auch ein Koch bekommen wird. Ich schätze, so ein Koch kann auch ein Leidtragender sein, der am Ende vielleicht gar keine Minute spielt oder am Ende irgendwann mal 5. Aber ein Undav würde ich schon gerne mal sehen nach dieser sensationellen Saison, weil ich glaube, der kann auch noch mal einen Unterschied ausmachen. Das hätte ich halt mir vielleicht auch gewünscht, dass man in der Situation dann vielleicht auch noch mal einen der Neuen reinbringt, um ihm noch mal ein bisschen Futter zu geben für die nächsten Spiele.
Ja, Futter für die nächsten Spiele, das haben sich sicherlich auch die TV-Anstalten gedacht. Die TV-Quoten sind gerade reingekommen, 8.37 Uhr. Ja, das ZDF hat aber so richtig abgesahnt. Also der Rudi Völler-Einsatz gegen Frankreich, das waren schon über 10 Millionen, das war schon richtig gut. Jetzt um die 10-Millionen-Marke hat sich auch immer bei den Testspielen eingependelt und das ZDF hat für die erste Halbzeit so einen Spitzenwert von 19,73 Millionen ausgegeben und in der zweiten Hälfte, rund ums Heute-Journal und dann auch noch danach 22,5 Millionen Zuschauer. Also mindestens mal ein Viertel davon, 69% Marktanteil, Tagesmarktanteil fürs ZDF natürlich astronomisch, 37% über den ganzen Tag gerechnet durch dieses Fußballspiel, zweitbester Sender ist die ARD mit knapp 8%, also die Fußballbegeisterung ist da im Land und das ist ja erst der Anfang. Und ich meine, dafür ist es ja nur gut, dass es dann vielleicht auch 5-1 und nicht 3-1 ausgegangen ist.
Ja, also für die Euphorie, und wir vergessen ja auch immer wieder, dass es ein Heim-EM ist, für die Euphorie ist das Ergebnis natürlich wiederum top. Nur das Überdrehen, die Möglichkeit des Überdrehens ist halt immer da. Aber man merkt schon, jetzt auch nach dem ersten Spiel, aber auch schon während des Spiels, wenn ich so Bilder von anderen Fanmeilen gesehen habe und sonst was, ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Riesen-Euphorie ist, die uns da während des Spiels entgegenschwappt. Und dass alle sofort wieder da sind, wenn Deutschland mit einem guten Start ins Turnier rein startet. Aber ja, es ist nur der Anfang. Am Mittwoch geht's weiter gegen Ungarn. Vielleicht können wir da auch direkt einen Tipp nennen, bevor wir dann nochmal drauf gucken, was morgen was heute passiert. Weil.
Boah, frag mich heute um 17 Uhr nochmal, würde ich sagen.
Ja, genau. Ungarn spielt nämlich heute um 15 Uhr sein erstes Spiel gegen die Schweiz. Ja, das könnt ihr auf Magenta TV gucken. Und dann kommt es direkt zum Kracher, 18 Uhr, Spanien gegen Kroatien. Das wird das erste richtig geile Spiel dieser Europameisterschaft. Und dann Italien gegen Albanien.
Das zweite. Oder das erste ohne deutsche Beteiligung.
Natürlich. Aber ich meine von 2 Kracher-Teams. Und dann eben Italien, Albanien um 21 Uhr als letztes Spiel des Abends. Was sind da so deine Einschätzungen? Auf welches Spiel freust du dich? Gut, ich schätze, ich weiß, auf welches Spiel du dich am meisten freust.
Ja, natürlich auf Klaus Jasula gegen Italien. Na, mal gucken. Spanien-Kroatien ist natürlich, also generell ist diese Gruppe B natürlich auch einfach richtig cool. Ich freue mich auf Spanien gegen Italien, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ansonsten wird da in Dortmund die nächsten Wochen auch einiges los sein, weil die, glaube ich, viele hitzige Spiele abbekommen. Vorher geht natürlich heute das Olympiastadion in Berlin rein ins Turnier. Das ist natürlich auch schön und ich denke, das wird auch voll mit spanischen und kroatischen Fans sein. Also ich kann da gar nicht priorisieren. Sehe Spanien vorne, sehe Italien vorne für die Tipps heute. Ja, und Ungarn gegen Schweiz. Ich glaube, was man in den letzten Wochen so gelesen hat, muss man tatsächlich Ungarn, glaube ich, sogar eher nach vorne setzen. Obwohl, ich glaube, unser Herz deutlich für die Schweizer schlägt und dass sie das Potenzial haben, die Ungarn zu schlagen, ist auch aufgrund der Bundesliga-Profis ja auch kein Geheimnis. Also realistisch vielleicht pro Ungarn und der Wunsch ist pro Schweiz. Aber auch Schottland darf da gerne noch mitmischen in diesem Kampf um Platz 2 und 3 in der Gruppe.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Ungarn-Schweiz am Ende so ein 1-1-Spiel wird. Ich glaube, ich habe es irgendwie im Gefühl, dass Ungarn auch der ekligere Gegner am Mittwoch sein wird. Also vielleicht auch ein Team, was noch mehr...
Eklig auf jeden Fall, ja.
Was vielleicht auch effektiver auf Konter setzen kann, weil es auch einen Konterspieler hat mit Szoboszlai. Den hat ja Schottland so gar nicht im Offensivbereich, ne? Und defensiv hat es ja dann auch nicht funktioniert. Aber ja, ich glaube, Ungarn wird auch noch mal kein Selbstläufer, aber wenn man da dann am Mittwoch dann auch, egal wie, sei es ein 1-0, den zweiten Sieg holt, dann kann man auch nicht nur mit, wahrscheinlich nicht nur mit dem Weiterkommen, sondern auch mit Platz 1 langsam planen. Und das ist doch ein guter Schritt. Wir sind auf einem guten Weg und ja, David, ich freue mich echt auf den Rest der Europameisterschaft. Ich freue mich, dass es heute Nachmittag weitergeht.
Ja, es geht direkt weiter. Ich gebe euch noch die Partien für den Sonntag mit durch. 15 Uhr Polen gegen Niederlande, 18 Uhr Slowenien gegen Dänemark. Ja, Christian Eriksen kehrt zurück auf die EM-Bühne. Das wird sicherlich ein emotionaler Moment. Abends dann Serbien, England und am Montag hören wir uns ja auf jeden Fall wieder. Müssen wir noch mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen was von der Leichtathletik-EM abzufrühstücken. Dadurch, dass mein PC abgeraucht ist letzte Woche, gab es ja nur das Update von dir. Was heißt nur? Das ist natürlich auch ein Highlight in unserem Podcast-Feed gewesen. Aber es geht direkt weiter und dann werden wir uns in den nächsten Wochen natürlich auch hier wieder mit Specials melden. Meldet euch also gerne bei uns zurück, ob das eine gute Idee ist, was wir hier gerade gemacht haben. Und dann ja, freuen wir uns weiter auf dieses Turnier. Ich werde jetzt mal weiter in die TV-Quoten versinken und dann spätestens um 13.30 Uhr, denn 90 Minuten Vorbericht ist natürlich das Ding, was man liefern muss bei Magenta. Und das gucken wir uns natürlich auch gerne an. Und dann gucken wir uns mal, oder ziehen wir uns rein, was noch so in Gruppe A passiert.
Ganz genau. Und wir hören uns Montag wieder. Viel Spaß. Und genau, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne Rückmeldung auf den sozialen Medien bei onthepitch_pod. Und dann gibt es das Ganze vielleicht auch noch mal nach dem Mittwochspiel. Wir werden es sehen. David hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Und bis Montag.
Merci.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.